zweites Buch Mose, 17. Kapitel. Ich werde das ganze Kapitel lesen, 15 Verse sind das. 2. Mose 17. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sin auf, nach dem Befehl des Herrn, und sie gelagerten sich in Rephidim. Aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Da geriet das Volk mit Mose in Streit, und sie sagten: Gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte ihnen: Was streitet ihr mit mir? Was prüft ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte: Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn und sagte: Was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig, so steinigen sie mich. Und der Herr antwortete: Mose, geh dem Volk voran und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir. Auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, nimm in deine Hand und geh hin. Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. Dann sollst du auf den Felsen schlagen, und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, so dass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels. Und er gab dem Ort den Namen Massa und Meriba, wegen des Streites der Söhne Israel und weil sie dem Herrn geprüft hatten, indem sie sagten: Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Und Mose sagte zu Josua: Wähle uns Männer aus und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn, und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Danach sprach der Herr zu Mose: Schreib dies zum Gedächtnis in dem Buch und lege in die Ohren Josuas, dass ich die Erinnerung an Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen: Der Herr ist mein Feldzeichen, indem er sagte: Fürwahr, die Hand ist am Thron Jahs. Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Ihr Lieben, das sind zwei Begebenheiten, die aus dem Geschichte stammen, wo Mose im Auftrag Gottes das Volk Israel aus Ägypten, aus der Gefangenschaft herausführt in das gelobte Land. Und dieser Weg, den Gott sein Volk Israel geführt hat, das war ein sehr, sehr spannender Weg. Er war gekennzeichnet von vielen Situationen, die für das Volk Israel in mehrerer Hinsicht von größter Bedeutung waren. Und so ist dieser Weg Israels durch die Wüste immer auch ein Bild geworden für den Weg der Jünger Jesu auf ihrem Lebensweg. Es ist ein Weg, der gekennzeichnet ist von Anfechtungen, von Schwierigkeiten, von Nöten, von Niederlagen, von Siegen, von Wundern. Es ist ein Bild, ein geistliches Bild für den Weg Gottes mit seinem Volk, für den Weg Gottes mit Israel. Und das ist auch gleichzeitig ein Weg, der hier gezeichnet wird, der Jünger Jesu mit Jesus. Und aus diesen Begebenheiten, wie sie hier drastisch geschehen, da können wir sehr vieles lernen und vom Geist Gottes erfassen, was auch für unser Leben wichtig ist. Ich nehme nur diese zwei Geschichten aus dem 17. Kapitel des 2. Mose-Buches. Hier werden zwei Situationen geschildert, die große Nöte, große Anfechtungen für das Volk Israel mit sich gebracht haben. Und hier wird in diesen beiden Geschichten unterschiedlich reagiert. Ich möchte euch das ein wenig vor Augen führen, weil das einfach auch ein Stück weit einen Zusammenhang, geistlich einen Zusammenhang hatte. Das erste ist, das Volk Israel kommt man zieht weiter sozusagen nach dem Durchzug durch das Meer und kommt dann an eine Stelle nach einiger Zeit, nach einigen Tagen, wo es lagert und dann heißt es, und es war kein Wasser dort zu trinken. Ihr Lieben, das war jetzt eine echte Notsituation. Man kann sich das ja vorstellen, wenn man in der Wüste sich bewegt und wenn man in eine solche Situation kommt, wo man kein Wasser findet. Und es war sehr bedrohlich. Es war so bedrohlich, dass das Volk Israel sogar überlegt hat, den Mose zu steinigen. Er sagte auch dann zu Gott, es fehlt nicht viel und sie steinigen mich noch. Es war wirklich eine Not. Aber lasst uns jetzt diesen Zusammenhang hier ein bisschen deutlicher machen. Also Israel befindet sich auf dem Weg durch die Wüste aus der Gefangenschaft in das verheißene Land. Es ist also offensichtlich, ihr Lieben, dass auf diesem Weg Israel ständig von Gott geführt wurde. Das ist sehr wichtig. Israel befand sich unter Führung. Es war sogar eine Wolkensäule. Am Tag und in der Nacht eine Feuersäule, die das Volk begleitet hatte. Es war also nicht möglich, dass sich hier in dieser Situation Israel verirrt hätte. Es war ja auch keine Wanderung so irgendwo, wo man halt dann wieder zurückkehrt und dann den Durst woanders löscht. Offensichtlich hatte Gott ganz bewusst Israel in diese Situation geführt. Gott hatte ja etwas vor mit diesem Volk, eben nicht es verdursten zu lassen oder dass sie in der Wüste sterben oder dass sie wieder umkehren, sondern er hatte ja vor, dieses Volk hineinzuführen in das gelobte Land. Das wusste das Volk. Aber wie reagiert es jetzt? Nun, wir verstehen alle miteinander, dass das eine herausgenommene Situation ist, wenn man in der Wüste in einer solchen Situation sich befindet. Und auf der anderen Seite ist es schwer zu verstehen, wie das Volk hier reagiert. Denn sie fangen einen Streit mit Mose an. Und es heißt dann weiter, und sie murrten gegen den Mose. Und sie klagten ihn an über all das, was da jetzt sozusagen sie erleiden mussten. Und dieses Murren, der Ernst hat das am Anfang schon, du hast ein anderes Wort, was hast du gesagt, Seufzen oder irgendetwas so, Raunzen, ja genau, Raunzen, das war ein Wort, habe ich sofort an diese Geschichte erinnert hier. Das ist sozusagen eine Reaktion, die nun so ganz aus dem Volk herauskommt, ohne dass sie sozusagen sich darüber große Gedanken gemacht haben. Aber es ist doch einigermaßen erstaunlich, wenn man bedenkt, welche Wunder unmittelbar vorher das Volk schon in ähnlichen Nöten erlebt hat. Allein wie es aus Ägypten ausgezogen ist, was da passiert ist, dass das möglich war, wie sie dann durch das Meer gegangen sind und sogar Gott die Wellen geteilt hat von dem Meer, sie durchkommen konnten. Sie kamen dann zu einem Ort, da gab es nur ein bitteres Wasser und Gott hat ihnen dieses Wasser süß gemacht und sie konnten trinken. Also sie hatten ja schon eine ganze Reihe von Wundern erlebt und das war ja kurz danach. Und trotzdem, ihr Lieben, ist diese Reaktion. Und das ist etwas, wo ich denke, warum Gott das zugelassen hat, das ist immer wichtig. Mose hat gesagt, warum prüft ihr den Herrn, warum fordert ihr ihn heraus, dass er euch vielleicht straft wegen eures Unglaubens. Aber in Wirklichkeit war es genau umgekehrt. Gott hat das Volk geprüft. Ihr Lieben, warum hat er sie in diese Situation geführt? Ich bin überzeugt davon, dass es von Gottes Seite eine Prüfung war, nämlich in dem Sinne, dass Gott dem Volk ständig einen Spiegel vor Augen hielt, was in ihrem Herzen eigentlich wirklich vorhanden war. Nöte, Schwierigkeiten, Krankheiten, unmögliche Situationen, Verluste, was auch immer es in unserem Leben gibt, sind immer auch ein Spiegel, wo Gott uns zeigt, wie unser Herz beschaffen ist. Wie wir darauf reagieren, auf solche Situationen, das ist ein Spiegel, wie wir wirklich zu dem lebendigen Gott stehen. Ihr Lieben, was wird hier deutlich? Nehmen wir die Geschichte. Dieses Murren, dieses Anklagen, dieses Rebellieren, was da in dem Herzen des Volkes nun hochkommt als eine Reaktion auf die Situation, hatte drei verschiedene Aspekte. Das eine war, sie fingen sofort an, Menschen anzuklagen. Also das war zunächst einmal der Mose und sicherlich auch die Ältesten des Volkes oder den Aaron und wer auch immer. Nämlich Verantwortliche zu suchen, die sind schuldig. Sie klagen sofort den Mose an und sie sagen sogar zu ihm, du bist verantwortlich, also schaffe du uns jetzt auch Wasser her. Sie sagen ihm das, wie wäre er verantwortlich. Du bist verantwortlich, ja? Und das heißt, Mose, du hast eine falsche Entscheidung getroffen, obwohl sie ja wussten, dass sie von einer Wolkensäule geleitet wurden und nicht von Mose. Aber sie klagen sofort an. Das ist dieses Klagen in den Herzen, dieses Murren, dieses Rebellieren, das hat einmal den, einmal den, einmal den ein Ausfluss in diese oder jene Richtung. Also zuerst einmal ist es oft gegen Menschen gerichtet, die man verantwortlich macht, mitverantwortlich macht. Aber das Schlimmste dabei ist, es ist eine Anklage gegen Gott. Es ist ein ganz, ganz schwere Anklage gegen Gott, eine Herausforderung, nämlich in dem Sinne, dass nun sie deutlich machen, offenbar Gott, hast du uns in die Irre geführt. Ins Verderben geführt. Ihr Lieben, ich glaube, dass das der springende Punkt war. Gott, du bringst uns ins Verderben. Der Segensweg, den du mit uns begonnen hast, am Schilfmeer und bei anderen Situationen, der war nur Täuschung. In Wirklichkeit führst du uns ins Verderben. Ihr Lieben, das sind so Gedanken, die hinter diesem Text irgendwo drinnen stecken, dass sie sozusagen in dieser Not, in dieser schwierigen Situation sozusagen auch den Segen, den empfangenen Segen Gottes umdrehen. Sie haben ja schon viel Segen gehabt und sagen, das war eigentlich nur Täuschung. Jetzt kommt es eigentlich heraus, Gott, dass wir dir nicht vertrauen können. Und sie sagen, ja, das wäre doch viel besser gewesen, wir wären in Ägypten geblieben. Und das ist das dritte. Wenn man murrt, dann ist man immer nach hinten gewandt und sagen, vorher war es besser. Vorher war es besser. Wenn es auch gar nicht besser war, aber zumindest hatten wir genug zu essen und zu trinken. Jetzt ist es viel schlimmer. Die Vergangenheit wird verglorifiziert. Das ist oft so. Obwohl sie gar nicht wirklich besser war. Aber man ist ausgerichtet auf dem, was vorher war, und man sieht in der Not nicht mehr das, was sozusagen Gott angefangen hat, was er zu Ende führen möchte, was nur eine Momentaufnahme ist, sondern man macht diese Momentaufnahme, nämlich jetzt sind wir am Ende, jetzt leiden wir Durst, jetzt wissen wir nicht mehr weiter. Das ist sozusagen der einzige Punkt, der nun für Gott zur Anklage gemacht wird. Alles andere zählt nicht. Ihr Lieben, ich denke, dieses Murren, wie stark es auch immer vorhanden ist, in welcher Situation wir es auch immer wieder auch erleben, das ist etwas, was sozusagen auch für uns als Jünger Jesu etwas ist, was wir kennen. Es ist eines der größten Probleme und ich sage ganz bewusst, ob das Murren ganz klein ist oder sehr groß ist, ob es sehr laut ist oder ganz leise ist, ist wurscht. Murren ist Murren. Wir dürfen nicht sagen, okay, gut, da war eine lebensbedrohliche Situation. Das ist dann ein Murren. Ja, wenn ich da so reagiere, muss ich's. Nein, nein. Jedes Murren, ihr Lieben, hat diese Komponente, dass es etwas ist, was, und ich sage es ganz bewusst, jedes Murren in unserem Herzen ist ein Schlag ins Gesicht Gottes. Und das machen wir uns meistens überhaupt nicht bewusst. Dieses Murren ist aus dem alten Menschen, ja? Wir sind ein neuer Mensch, wir sind aber auch ein alter Mensch. Und das geht so schnell, dass wir gar nicht denken können oft, wie schnell dieses Murren aus unserem Herzen herauskommt und das dann sozusagen durchbricht. Und wie gesagt, an diesen Situationen, wo wir dann in das Murren verfallen, da ist es so, wie wenn uns Gott einen Spiegel vor die Nase hält und sagt, schau, so schaut's eigentlich in deinem Herzen aus. Ihr Lieben, das ist wirklich wichtig zu bedenken, denn wir sind meistens Menschen, als Jünger Jesu, die mit unserem Munde etwas anderes bekennen. Mit unserem Munde würden wir jederzeit bekennen, Gott ist Liebe. Mit unserem Munde bekennen wir jederzeit, Gott ist gut, und zwar immer gut. Nicht nur einmal da und einmal schlecht. Ist immer gut. Wir würden mit unserem Munde bekennen, ja, Gott sorgt in jeder Situation meines Lebens. Er lässt mich nie im Stich. Mit unserem Munde sind wir gewohnt, das zu bekennen. Aber in der Krise bricht etwas unserem Herz oft heraus, das wir vielleicht gar nicht so richtig gekannt haben oder doch, aber wir lassen es auch zu. Natürlich ist es vom alten Menschen, nicht vom neuen Menschen, aber wir können dem auch begegnen, widerstehen, dieser Stimme des Murrens, aber oft tun wir es nicht. Ihr Lieben, das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist für das Leben eines Jüngers Jesu, wie er mit dem Murren, das aus dem alten Menschen herauskommt, umgeht. Es ist von allergrößter Bedeutung, dass wir uns auch, wenn dieses Murren da ist, dass wir uns das zeigen lassen, was wirklich in unserem Herzen ist. Wie schaut mein Gottesbild und dein Gottesbild wirklich aus? Wie es wirklich ausschaut, zeigt sich in der Not. Nicht, wenn es uns gut geht. Und deswegen lässt auch Gott manchmal Not zu, nicht nur deswegen. Ja, es ist ein Element in der ganzen Sache, wo er uns einen Spiegel vorhalten kann. Vertraust du mir wirklich, dass ich auch jetzt gut bin, wenn es dir schlecht geht? Dass ich auch jetzt gut bin, wenn es dir schlecht geht? Versteht ihr diesen Widerspruch? Ja? Also in unseren Augen, aber in Gottes Augen ist es kein Widerspruch. Bist du auch dann bereit, wenn du keinen Ausweg mehr siehst, sozusagen festzuhalten an mir in vollem Vertrauen, dass ich die Lösung habe und die Lösung hervorbringen möchte, wie auch immer sie aussieht, manchmal ganz anders, als wir es denken. Das kommt dann noch dazu, das ist ja dann ein zweites Problem, dass wir dann auch manchmal mit Lösungen nicht zufrieden sind, die er uns führt, weil wir etwas ganz anderes erwartet haben. Aber ihr Lieben, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Und nun, wenn ich jetzt nun denke an die Reaktion Gottes auf diese Situation, das ist höchst erstaunlich. Erstens einmal, er kommentiert das Verhalten des Volkes nicht. Oft kommentiert er es gegenüber dem Mose. Und an manchen Stellen lässt er sozusagen auch über dem Volk irgendeine Art von Strafe oder Gericht kommen. Red gleich noch von einer anderen Situation, wo das so gewesen ist. Hier ist es nicht so. Aber was deutlich ist und was sozusagen ständig durchgehend wie ein roter Faden läuft in der Reaktion Gottes dem Volk gegenüber, ob er nun dem Volk gegenüber eine Strafe ausspricht oder nicht, in jedem Fall am Ende steht, das ist das Bewegendste der ganzen Sache, die Treue Gottes, der das, was er versprochen hat, hält. Deswegen habe ich so betont, es war die Wolkensäule, die das Volk Israel geführt hat. Sie haben sich nicht selber diesen Weg ausgesucht. Es war eine Führung. Und das heißt, Gott steht zu seinem Wort. Sie hätten das wissen dürfen und können, dass wenn Gott sie führt auf diesem Weg, dann wird er auch an dieser Situation schon seine Lösung haben. Und Gott hält es auch, egal wie das Volk reagiert hat. Er sagt jetzt nicht, nur, weil ihr so reagiert habt, deswegen hebe ich meine Treue zu meinem Versprechen, dass ich euch ins gelobte Land führe, auf. Ihr Lieben, das, was mich persönlich am allermeisten an dem Faktum, dass Gott uns liebt, fasziniert, ist seine Treue. Das Wort Treue hat für mich einen hohen Stellenwert. Weil ich das immer und immer wieder in der Bibel lese, wenn ich mir vorstelle, diese tausendjährige Geschichte Gottes mit Israel, wie sich dieses Volk verhalten hat, immer und immer und immer und immer wieder. Also es ist so, wie wenn Gott ein Watschenmann wäre, der ununterbrochen von dem Volk Israel sozusagen auch geschlagen wird, ins Gesicht geschlagen wird. Und trotzdem hält Gott in Treue an dem fest, was er seinem Volk versprochen hat. Und genau das ist dasselbe auch für uns als Jünger Jesu. Ihr Lieben, hier geht es um Jünger Jesu. Es geht nicht um Menschen, die nicht glauben, dass sie in der Situation der Not murren. Das würde jeder verstehen. Nichtgläubige, die Gott nicht kennen, die von Gott nicht wissen, dass er unser Versorger ist. Aber wir, die wir das wissen, denen Jesus den Vater so vor Augen gestellt hat, dass er gesagt hat, dieser Vater im Himmel, denkt mal an Matthäus Kapitel 6. Das ganze Kapitel 6 ist ein Hymnus auf die Versorgung Gottes, auf die Güte Gottes, auf das Erbarmen Gottes, wie sehr er unser Vater ist. Da steht auch das Vater unser drinnen. Und da wird uns gesagt, sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht, denn ich sorge für euch. Wenn ich schon für die kleinsten Dinge sorge, für euch Jünger sorge ich mit allem. Und euer Vater im Himmel, der weiß schon, bevor ihr ihn um etwas bittet, was ihr braucht. Und er gibt es auch. Er wird doch nicht einen Stein seinem Kind geben, wenn er um Fisch bittet. Und so weiter und so fort. Das ist das, wie wir gelehrt worden sind, wie uns Jesus den Vater offenbart hat. Aber kaum kommt eine Situation, eine Krise, da spüren wir, wie das Alte hochkommt und immer wieder neue Macht gewinnt. Und es kommt ein kleines Seufzen oder es kommt ein lautes Murren und ein Rebellieren aus unserem Herzen heraus. Und immer wieder, wir brauchen gar nicht mit Finger zeigen auf die Israeliten, denn das passiert im Laufe des Lebens uns auch immer wieder. Dass, obwohl wir die Hilfe Gottes erfahren, beim nächsten Mal, wo wir sie brauchen, wieder zuerst ein Murren in unser Herz hineinkommt. Und Jesus möchte so gerne, dass da etwas verändert wird durch den Heiligen Geist. Dass wir mehr und mehr von der Treue Gottes überzeugt werden und überführt werden. Und dass wir es lernen, in einer nächsten Situation so diesem Herrn zu vertrauen und so sehr auf ihn zu hoffen, zu harren, zu warten und ihm zu glauben, dass er eine Lösung hat für diese momentane Situation, dass wir nicht mehr murren, sondern vertrauen. Das Gegenteil von murren ist Vertrauen. Aber wie sehr es um unser Vertrauen bestellt ist, das zeigen die Krisen. Und deswegen sind Krisen oft die wertvollsten Situationen, weil sie unser Herz offenbaren und weil sie uns auch zeigen, wo der Heilige Geist noch sein Werk in uns tun möchte. Und es ist so wunderbar, ihr Lieben, Gott sagt zu Mose, geh dorthin auf den Berg, nimm dir die Ältesten mit sich, geh dem Volk voran. Auf dem Berg, dort will ich auf dem Felsen vor dich treten und dann schlage mit dem Felsen, mit dem Stab auf den Felsen und er wird Wasser geben und alle konnten trinken. Alle konnten trinken. Ihr Lieben, die Treue Gottes ist etwas Unfassbares. Obwohl wir so untreu sind, ist er treu. Und jetzt kommt die zweite Geschichte. Und die zweite Geschichte ist direkt anschließend der Kampf, in den die Israeliten verwickelt waren mit den Amalekitern. Und hier in dieser nächsten Notsituation sehen wir ein ganz anderes Reagieren. Zwar hier durch den Mose, Aber es ist wieder ein Bild. Vorher war das die Reaktion des Volkes, wo uns Gott gezeigt hat, einem Spiegel so nicht. Das ist Schuld. Es steht hier nicht drinnen, bei dieser ersten Situation mit dem Wasser, dass das Volk dann Buße getan hätte. Aber ich nehme an, dass sie dann Buße getan haben und Gott um Vergebung gebeten haben für ihren Unglauben und so weiter, wie das bei anderen Situationen dann oft steht. Aber hier steht es nicht, aber ich nehme es schon an. Nur bei der zweiten Geschichte merken wir ein ganz anderes Verhalten und das ist etwas ganz Ausgezeichnetes und Wunderbares. Also ich kann euch nur sagen, dieses Bild von dem, was jetzt geschieht und wie Mose reagiert in dem Kampf gegen Amalek, das ist für mich immer ein unglaublich bewegendes Bild. Ich habe den Mose, wie er da mit erhobenen Händen, den Stab haltend sozusagen, zu Gott hinaufschaut, als ein Gemälde in meinem Arbeitszimmer. Das habe ich einmal in Israel gesehen, von einem messianischen Juden gemalt. Und das ist ständig vor mir. Wer schon mal in meinem Arbeitszimmer oben war, der sieht das, der Mose mit einem langen Bart und den Kopf nach oben und die Hände nach oben gestreckt. Man sieht zwar den Stab nicht, aber das geht's ja hier nicht. Ihr Lieben, was ist passiert? Israel ist verwickelt worden in einen Kampf. Es ist ein Kampf der Feinde gegen Israel. Ihr Lieben, wir stehen oft in Kämpfen. Auch gegen dämonische Angriffe. Dämonische Attacken. Ihr Lieben, der Feind hat ununterbrochen vor, etwas zu zerstören. Immer. Er hört auch nicht auf damit. Es ist eine Illusion zu denken, dass wir einmal in ein Schlaraffenland kommen, hier auf Erden meine ich, wo das nicht mehr geschieht. Er hat immer vor, uns zu stören, zu zerstören, anzugreifen, uns etwas wegzunehmen, etwas zu rauben, Angst zu machen, zu verführen, was auch immer, ständig. Das ist ein Bild jetzt. Hier sind es die Amalekiter, die zu den schlimmsten Feinden Israels gehört haben, dann auch nachher noch eine Zeit lang gewesen sind, bis sie dann ganz ausgerottet wurden von den Israeliten, aber hier noch nicht. Aber auf jeden Fall, als die Amalekiter Israel nahe kommen, hören wir jetzt, was Mose tut. Was macht Mose? Er sagt, komm her, Josua. Hier kommt der Josua übrigens zum ersten Mal vor. Er wird nicht groß eingeführt, er wird einfach erwähnt. Es war scheinbar einer seiner Vertrauten. Wähle dir, sagt er, aus dem Volke Israel Männer, mit denen du den Kampf gegen die Amalekiter führen möchtest. Er lässt also nicht alle gegen die Amalekiter antreten, sondern nur diejenigen, die mehr geübt sind. Israel war ja ein geschwächtes Volk, dadurch die Wüste hindurch und auch nicht ausgerüstet. Also haben sie ja nicht sehr viel Chancen von ihren eigenen Kräften her. Und dann sagt Mose Folgendes, und ich werde dann, wenn der Kampf beginnt, nämlich am nächsten Tag, das war noch die Vorbereitung zum Kampf, ich werde am nächsten Tag da oben auf diesen zu diesem Berg hinaufgehen. Und oben auf dem Gipfel, da werde ich stehen. Und er meint, da könnt ihr mich sehen, wenn ihr kämpft. Und da werde ich meine Hand hochheben und den Stab in der Hand halten. Es ist nicht ganz geklärt, ob er jetzt da mit einer Hand den Stab gehalten hat. Später lässt sich eher vermuten, dass er mit zwei Händen den Stab gehalten hat, also so, den Stab so, in den beiden Händen, aber es ist egal. Und dieses Bild, ihr Lieben, das soll uns nie aus den Augen gehen. Das ist eines der schönsten Bilder, die ich überhaupt kenne in der ganzen Bibel. Nun, was bedeutet das? Ihr Lieben, Mose nennt den Stab Gottesstab. Ich werde den Gottesstab nehmen und ich werde ihn hochhalten. Nun, ihr Lieben, der Stab war ein natürlicher Stab, der hatte keine Zauberkräfte, das wissen wir, das ist nicht so gemeint gewesen. Doch der Stab hatte eine Bedeutung. Ihr wisst, dass der Stab des Mose an verschiedenen Stellen auch schon vorher eine Bedeutung hatte. Es war der Stab, den Gott in eine Schlange verwandeln ließ. Und er dann wieder sozusagen als ein mächtiges Zeichen der Autorität, die Gott dem Mose geben würde, verwandelt wurde, wieder zurückverwandelt wurde in einen Stab, um sich auszuweisen vor dem Volke Israel. Es war der Stab, mit dem er in den Nil getaucht hat. Und der Nil wurde zu Blut. Es war der Stab, den er gehalten hat über dem Meer. Und das Meer hat sich geteilt. Es war der Stab, den er gerade vorhin, mit dem er auf den Felsen geschlagen hat. Und aus dem Felsen kam Wasser. Der Stab repräsentiert etwas. Er repräsentiert und signalisiert sozusagen die Autorität Gottes. Die absolute Autorität Gottes über alles Gottwidrige. Die absolute Herrschaft Gottes. Die Gegenwart des lebendigen Gottes. Man kann es vergleichen mit der Bundeslade. Wenn die Bundeslade im Volk war, dann war es nicht nur ein Stück Holz. Natürlich war es ein Stück Holz. Aber es hat etwas repräsentiert, nämlich die siegreiche Gegenwart des lebendigen Gottes. Und der Stab war ein Zeichen, ein Signal, das sozusagen hier deutlich erhoben wird von dem Mose, in dem Sinne, dass über dieser Kampfsituation, die da unten sozusagen stattfand, dass der Sieg Gottes und die Autorität Gottes und die Herrschaft Gottes durchbrechen wird. Der Stab war ein Hinweis auf den Sieg Gottes. Das heißt, wer kämpft da eigentlich jetzt? Nicht die Soldaten unten. Es kam nicht auf ihre Kampfeskraft an und ihre Taktik, sondern der Sieg stammt von oben. Und das war sozusagen dieses Momentum, das hier der Mose aufrichten wollte. So in dem Sinne, wenn ihr da unten kämpft, dann schaut auf den Stab. Nicht auf mich, weil ich jetzt so viel bete oder was ich. Es geht jetzt gar nicht um das Gebet des Mose hier. Das war auch sicher etwas, was er getan hat. Komme ich gleich nochmal drauf. Aber das Wichtigere war noch, er hat ein Signal in die Höhe gehoben. Und er, solange er auf dieses Signal achtet, nicht auf den Stab, sondern auf die Autorität, die hinter diesem Stab steht, könnt ihr gewiss sein, dass ihr siegen werdet. Das Hochheben des Stabes, das Schauen auf den Stab, war ein Schauen auf den versprochenen Sieg Gottes. Und wie immer da unten die Schlacht tobt, was immer auch geschehen wird, es hängt nicht davon ab, wie gerade die Schlacht läuft, sondern es kommt darauf an, dass sie immer wieder auf diesen Stab blickten und dadurch sich ermutigten an der Realität, Hoffnung schöpften, nicht aufgaben, weil sie wussten, dieser Stab zeigt uns, Gott kämpft jetzt für uns und er ist der Sieger und er steht in Autorität auch über unsere Feinde. Es war ein Signalstab, versteht ihr? Und damit, weil es hoch am Hügel war, konnten die Israeliten das auch immer wieder sehen. Und immer wieder, wenn ihr Blick hinauf fiel zu Mose, dann sahen sie den hoch erhobenen Stab und wurden ermutigt. Gott wird siegen, auch wenn jetzt gerade die Schlacht nicht so günstig für uns ausschaut. Aber der Sieg steht fest. Dieses Bild, wie sozusagen hier das Augenmerk des ganzen kämpfenden Volkes, und wir sind auch solche, die ständig mit unseren Problemen kämpfen, mit diesen Situationen, mit den Angriffen des Feindes. Und die Frage, die sich da sozusagen immer wieder hebt, wohin schauen wir denn? Wohin schauen wir denn? Wovon machen wir sozusagen auch den Fortschritt dieser Situation abhängig von dem, wie wir damit umgehen können, was wir alles leisten können, wie gut wir sind in den Dingen, oder schauen wir auf den Stab, auf den Sieg? Ihr Lieben, dieser hoch erhobene Stab, das war das Kennzeichen, das war die Ermutigung für das Volk Israel, Gott kämpft für uns. Und das mussten sie immer wieder neu sehen. Weil wenn man so im Tagesgeschäft drinnen ist, wenn man so mit dem Feind so eins zu eins, Auge in Auge gegeneinander kämpft, dann ist man vollkommen konzentriert. Wo kann ich ihm jetzt sozusagen, finde ich eine Lücke in seiner Rüstung und kann ihn irgendwie treffen? Die ganze Konzentration geht eigentlich nur auf den Kampf. Aber Mose wollte deutlich machen, konzentriert euch auf den Sieg. Ihr Lieben, das ist eine ganz andere Zugangsweise als vorher, wo das Volk gemurrt hat. Wie, erinnert euch dran. Der Mose zeigt nun vor, wie wir in Situationen, wo es Krisen gibt, wo Verfolgungen sind, wo Krankheit ist, wo alles Mögliche uns passiert, wie wir damit umgehen sollen. Und ihr Lieben, das Zweite, es ist nicht nur ein Signal für den Sieg Gottes. Gott steht höher als jede Situation. Und in seiner Kraft, in seinem Namen gibt es Sieg. Sondern es ist auch deutlich, dass der Mose eben hier etwas tut. Er hebt den Stab in die Höhe. Das ist auch eine Gebetshaltung. Das ist nicht nur für die unten Kämpfenden ein Signal, sondern sicher auch für ihn eine Gebetshaltung, dass er sagt, ich proklamiere den Sieg über die Feinde. Ihr Lieben, der Mose war nicht konzentriert auf das, was da unten vor sich war. Er hat nicht ständig beobachtet, auch dort ist eine Schwierigkeit, dort ist ein Hinterhalt. Herr, hilf ihnen, dass sie da nicht hineinfallen in den Hinterhalt. Oder Herr, schütze da, da ist eine offene Flanke. Er hat nicht beobachtet und immer nur entsprechend der Probleme zu Gott gebetet. So hat den Stab hochgehalten, hat zum Himmel geschaut und hat gesagt, Herr, ich proklamiere deinen Sieg und deine Herrschaft über diesen Kampf hier, über dieses Problem hier. Wo liegt die Konzentration? Das ist der Punkt, das fasziniert mich so. Der Mose, der seine Hände hochhielt. Und es war auch deutlich, ihr Lieben, dass es dass es wichtig ist, dass wir den Sieg Jesu proklamieren, mehr als dass wir ihn betteln darum, dass er uns hilft, da durchzustehen durch die Dinge, sondern dass wir anders an die Probleme herangehen. Und es zeigt ja auch, in dem Moment, wo, das ist bildhaft, natürlich auch sehr schön dargestellt, wie der Arm aus Müdigkeit sinkt, ja, da gewinnen die Feinde Überhand. Wie er dann wieder den Arm hochhält und den Stab, nämlich das Symbol des Sieges, hochhält, da gewinnen sie wieder. Es waren nicht die Kräfte der Israeliten, es war nicht ihr Können, das sie so oder so in der Schlacht geführt hat, sondern es war das Hochhalten des Sieges, ihr Lieben. Und das ist eine andere, vollkommen andere Blickwinkel, ist eine vollkommen andere Ausrichtung. Und das ist etwas, ihr Lieben, was ich lernen möchte noch viel mehr. Dass ich vom Sieg Gottes her, von der Lösung Gottes her bete und nicht von den Problemen. Nicht problemorientiert, sondern siegesorientiert. Wobei ich sagen möchte mit aller Deutlichkeit, ihr Lieben, Sieg. Das, was Jesus am Kreuz errungen hat, ist ein Sieg über alle Mächte der Finsternis, über Krankheit, über Tod, über Sünde und über alles andere, was uns anficht. Aber ihr Lieben, Sieg heißt, es gibt für jedes Problem eine göttliche Lösung. Es heißt nicht, dass es immer so ausschaut, die Lösung, wie ich sie mir wünsche. Das ist ein großer Unterschied. Wenn das oder das ist, dann wünsche ich mir gerne, dass die Lösung so aussieht, dass ich also in irgendeiner Weise aus dem Problem herausgehoben werde, dass es nicht mehr gibt. Aber das ist oft nicht der Sieg, den Jesus mir schenkt. Auch oft nicht in Krankheiten, ihr Lieben. Der Sieg Jesu ist die Lösung, die göttliche Lösung für dieses Problem. Und es gibt sie, auch wenn sie anders aussieht, als ich es mir vorstelle. Und das ist das Entscheidende, dass wir ihm vertrauen, dass er in jeder Situation, in der wir sind, ganz egal wie sie ist, dass er eine göttliche Lösung hat. Und diese göttliche Lösung ist in dem Kreuzestod Jesus schon vorbereitet. Und er wird durchbrechen, solange wir den Sieg hochhalten in unserem Herzen. Aber der Sieg, ihr Lieben, noch einmal, muss nicht immer so aussehen, wie ich mir das gerne wünsche. Aber wenn er auch anders aussieht, ist er trotzdem die göttliche Lösung. Und mir ist die göttliche Lösung lieber, weil sie immer dann zum Besten ist für mich, als eine Lösung, die ich mir wünsche, die vielleicht nicht so viel Segen bringt, auch wenn sie mir äußerlich viel mehr passen würde. Das müssen wir auch lernen. Jesus ist der Sieger und wir müssen festhalten daran. Und wir müssen es hochhalten. Dieses Festhalten an dem Sieg Jesu. Worauf sind meine Augen fixiert? In den Problemen, in die Probleme hinein, an die Detaillösung und nur in der Überlegung, was könnte ich noch tun? Oder sind unsere Augen fixiert auf Jesus? Ja, du hast die Lösung und ich bitte dich, dass diese Lösung durchbricht. Und ich glaube dir, dass sie durchbrechen wird. die Lösung, die göttliche Lösung, dass sie durchbricht. Und dass wir dann auch unser Ja sagen, wenn sie durchbricht, auch wenn sie anders ausschaut, als ich mir sie erwartet habe. Das gehört dann dazu. Solange unsere Augen fixiert sind in jeder Schwierigkeit unseres Lebens auf ihn und nicht fixiert sind auf das Problem. Wenn wir auf das Problem starren, wird das Problem über uns regieren. Ganz sicher. Wenn wir auf Jesus unsere Augen fixieren, auf den Stab, auf diese göttlichen Sieg, der uns verheißen ist, dann wird dieser Sieg durchbrechen, was auch immer das bedeutet. Aber es wird ein göttlicher Sieg durchbrechen. Ihr Lieben, das erinnert mich auch an diese Geschichte, die dann später berichtet wird, wo Israel wieder einmal, im vierten Buch Mose heißt es dann, und sie waren an einem bestimmten Platz und wieder fingen sie an zu murren und zu klagen, so wie sie es jetzt hier vorhin gerade getan haben. Das war schon am Ende der 40 Jahre. Sie mussten ja 40 Jahre in der Wüste bleiben. Diese Geschichte befindet sich am Anfang, noch vor dem Sinai, ja, noch vor dem Geboten. Das waren schon vielleicht 2-3 Wochen nach dem Auszug. Und diese Geschichte jetzt, da fangen sie zu murren an. Jetzt haben sie so oft schon die Hilfe Gottes erlebt. Jetzt fangen sie wieder zu murren an. Aber diesmal reagiert Gott zuerst einmal anders. Er straft sein Volk. Strafen heißt nicht vernichten. Großer Unterschied. Es ist eine zeitweilige Maßnahme Gottes, um das Volk wieder zu sich zu holen. Das ist Strafe. Eine zeitweilige Verfügung. Und es heißt, es kamen feurige Schlangen. Und die haben sie gebissen. Und das waren giftige Schlangen. Und wie diese Plage ausgebrochen ist und sogar schon einige darunter starben, da schrien sie zum Herrn. Und natürlich der Mose hat sofort Fürbitte getan und hat Gott gebeten, dass er sozusagen diese Plage von ihnen wegnimmt. Und das Volk hat auch Buße getan, heißt es an dieser Stelle. Und dann sagt Gott was zu Mose. Er sagt, baue dir eine eherne Schlange aus Bronze und hebe sie hoch auf einer Stange, dass alle sie sehen. Und wer gebissen wurde von einer Schlange und auf diese eherne Stange blickt, der wird gerettet. Ist wieder dasselbe. Die eherne Schlange hat keine Kraft, ist nur Bronze oder was auch immer, aus welchem Material das gewesen ist. Aber es wurde wieder ein Zeichen. Der Blick, ihr Lieben, das ist das Entscheidende. Ich will das nur nochmal sagen. Worauf sind unsere Augen fixiert? Auf das schleichende Gift, das da jetzt meinen Körper durchzieht? Oder auf den Blick auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens? Und in diese Erwartung, dass er die Lösung hat. Wie gesagt, ich weiß nicht immer, was für eine Lösung Gott vorhat für jeden, aber er hat eine Lösung. Und das will uns diese Geschichte sagen. Die Lösung der Fragen, die wir in unserem Leben haben oder wie wir durch eine Situation hindurchkommen, die ist immer bei Gott. Aber sie wird am schnellsten, am deutlichsten, am direktsten durchbrechen, wenn wir unsere Augen fixiert halten. Also ich möchte so das gerne in meinem Herzen bewahren, diesen Mose mit dem hoch erhobenen Stab. Meine Augen auf den Sieg Jesu gerichtet. Was auch immer im Moment in deinem Leben ist. Die Israeliten haben diese Schlacht gewonnen. Aber ihr Lieben, sie haben die Amalekiter nicht vollkommen besiegt. Es war nur ein erster Teil. Die Amalekiter blieben die schlimmsten Feinde Israels neben den Philistern. Bis dann unter David und später noch dann das Gericht an Amalek zur Gänze vollzogen wurde. Sie kamen wieder, die Amalekiter. Das Problem kam wieder. Ihr Lieben, was die Lösung ist, es war noch nicht die vollkommene Lösung für Israel, dieser Sieg. Ja? Ich sage nur, was die Lösung ist, das ist immer die Sache Gottes. Aber es kommt die Lösung. Und daran möchte ich festhalten, in jeder Situation, dass Jesus immer eine Lösung hat. Und dass die Lösung daran liegt, dass ich auf ihn fixiere, meinen Blick, meine Konzentration, meine Hoffnung, dass ich die Karte auf ihn setze und sage, Herr, was immer du an Lösung jetzt freisetzt, das nehme ich an. Das nehme ich an. Es ist deine Lösung. Und nicht sozusagen unten auf den Problemen herumbastle. Was könnte ich noch tun, damit ich das überwinde? Er wird uns helfen, dass wir durchhalten, dass wir nicht aufgeben, weil er hat die Lösung. Und das Letzte, was ich noch ganz kurz sagen möchte, was ja auch in dieser Geschichte hier vorkommt am Ende, ist, wie dieser Sieg errungen wurde, da hat Gott sehr, 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 ich habe das dreimal gesagt, weil es auch so für Gott scheinbar so wichtig ist, sehr, sehr deutlich dem Mose gemacht, es ist entscheidend, dass wir uns an das, was Gott zum Segen für uns getan hat, immer erinnern. Vergesst nicht, was der Herr an euch getan hat. Ihr Lieben, das steht so hoch im Kurs Gottes, ja, weil er weiß, wie vergesslich wir sind. Hat sich ja gerade gezeigt bei den Israeliten. Sie haben schon so viele Wunder erlebt und da kamen sie in diese Situation mit dem Wasser und schon war alles wieder weg. Das Erinnern ist mehr nur als eine Erinnerung, ja, irgendwann einmal war so etwas. Sondern das Erinnern hat ja einen Sinn. Und das ist für Gott so wichtig. Durch die ganze Bibel, das ist eine Kultur Israels geworden. Eine richtige Kultur eingeprägt in das Volk Israel, die Erinnerungskultur. Dass sich erinnern an die großen Taten Gottes, aber auch an die Situationen, wo sie versagt haben, um zu lernen daraus. Ihr Lieben, Gott möchte, dass wir nie geschichtsvergessen werden, sondern dass wir immer und immer und immer wieder daran denken, Gott ist ein Gott der Geschichte. Er hat es in einer dreifachen Weise dem Mose aufgetragen. Er hat gesagt, schreibe diesen Sieg in ein Buch. Was auch immer, jetzt Papyrus oder Leder, was auch immer das damals gewesen ist, spielt hier keine Rolle. Schreibe es auf, damit es nicht vergessen wird. Zweitens, präge es dem Josua ein, damit er es von Generation zu Generation weitererzählt wird. Der Josua ist schon einer von der nächsten Generation, ja? Das heißt, diese Geschichte, das, was Gott getan hat, soll weitergegeben werden von Kind zu Kind zu Kind zu Kind, auch auf mündliche Art und Weise, nicht nur auf schriftliche Art und Weise. Und drittens, bau einen Altar als Denkmal, also genau an dem Ort, wo es geschehen ist, bau einen Altar und alle, die daran vorbeikommen, die sollen wissen, was da geschehen ist. Gott ist ein Gott der Geschichte. Er handelt in dieser Zeit, in dieser Welt, an bestimmten Orten. Denkt daran, Gott hat gehandelt. Hier ist ein Beweis dafür. Ihr Lieben, das ist so wichtig in den Augen Gottes, weil er genau weiß, wie wir sind. Und das ist auch für uns als Christen wichtig, dass wir niemals vergessen, die Großen und die Kleinen, Wunder, die Gott an uns getan hat, die Lösungen, die er uns gezeigt hat. Und dass wir sie nie vergessen, dass wir sie auch weitersagen. Ihr Lieben, das Erinnern, das hat den Sinn, dass immer wieder deutlich gemacht wird, dieser Gott, er ist ein lebendiger Gott. Er hat damals gewirkt. Wir vergessen es nicht, er ist ein lebendiger Gott. Unser Gott ist ein lebendiger Gott, ist keine Fata Morgana, ist nicht irgendein ein Gedankengebäude, ist nicht einfach ein Buch voller Gesetze, die wir befolgen. Nein, er ist ein lebendiger Gott, er handelt. Er handelt, das ist der Punkt. Ja. Und das Zweite ist, dass wenn wir nicht vergessen sollen, das heißt, dass wir immer mit einem dankbaren Herzen Gott begegnen. Wir haben jeden Tag Grund zu danken. Ihr Lieben, wenn es dir heute schlecht geht, hast du trotzdem Grund zu danken, denn Gott hat in der Vergangenheit schon viel für dich getan. Vergiss es nicht. Und weil Gott ein treuer Gott ist, wird er auch jetzt in dieser Situation seine Lösung freisetzen. Halte durch, gib nicht auf. Gott ist ein Deswegen die Erinnerung, die den Glauben aufbaut. Gott ist treu, er hält seine Versprechen. Versteht ihr, das ist so eine wichtige Sache, dass wir das immer und immer wieder uns vor Augen malen. Also lasst uns dieses Bild von dem Mose, der den Stab in die Höhe hält, nicht vergessen. Das ist eine anbetende Haltung. Das ist eine Haltung der Ehre, die wir Gott geben. Eine anbetende Haltung, wo wir den Sieg Gottes festhalten. Er hat den Stab in seinen Händen gehalten. Er hat an dem Sieg Gottes festgehalten. Versteht ihr? Das ist eine Glaubenshaltung. Festhalten, nicht aufgeben, dass Gott regiert, dass Jesus die Kontrolle hat, dass er mich nicht vergessen hat. Ihr Lieben, in der ganzen Geschichte am Ende, von dem ersten Teil, da wird gesagt, dass der Mose diesen Ort Massa und Meriba so genannt hat, nämlich das eine heißt Versuchung, der eine Begriff, und der andere Begriff heißt Streit, weil sie dort in Versuchung Gott geführt haben und mit dem Mose gestritten haben. Aber was hier sozusagen auch deutlich wird, ist, dass in dieser Versuchung, die sozusagen hier stattgefunden hat, war für Israel scheinbar das die größte Versuchung oder die größte Frage, die kommt dann nämlich dann hervor, ist jetzt, wo wir diese große Not erleiden, nämlich kein Wasser haben, ist Gott unter uns oder nicht? Wörtlich so formuliert. Sie haben Gott geprüft, ob er unter uns ist oder nicht unter uns. Ob Gott gegenwärtig ist in dieser Not oder nicht. Das war die schwere, ja Schuld, kann ich mal sagen, des Volkes Israel. Lass mich das jetzt wirklich noch zum Schluss sagen. Mose hatte eine Offenbarung von Gott über den Namen Gottes. Wie heißt der Name Gottes? Wie hat er sich offenbart? Er hat gesagt, ich heiße Jahwe. Und das heißt, ich bin immer mit euch. Das ist die Bedeutung des Namens Jahwe. Das heißt, sein Wesen, das Gott dem Volke Israel offenbart hat, das war eben vor dem Auszug aus Ägypten, war, ihr könnt euch darauf verlassen, ich bin immer bei euch. Und jetzt stellen Sie diese Frage, ist Gott unter uns oder nicht? Das ist der Schlag ins Gesicht Gottes. Er hat es ja versprochen, auch Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Lebensende. Und wir zweifeln, wir nörgeln, wir murren, alles Mögliche. Ihr Lieben, lasst uns diesen Spiegel vor Augen uns halten, dass wir erkennen, wie unser Herz ist und dann auch Buße tun und sagen, Herr, vergib. Und wir neu den Stab in die Höhe halten und sagen, Herr, wir proklamieren deinen Sieg über jede Widrigkeit in unserem Leben. Amen.